Wisst ihr, was ein Kunstwerk ist? Muss jetzt ja sagen, gell? Ja, gut. Ja, über Kunst könnte man streiten, gell? Was manche als Kunst bezeichnen, da habe ich so meine Bedenken, ob das Kunst ist, weil Kunst sollte eigentlich etwas sein, was nicht jeder kann, gell? Damit es auch Kunst ist. Es gibt ein Kunstwerk, das ist ein ganz besonderes Kunstwerk, um das soll es ja heute Morgen hier gehen. Im Text unseres Neuen Testamentes, im Epheserbrief, nennt Paulus es das Gemachte. Das klingt ganz profan, gell? Dieses Wort hat ja von seiner Wortwurzel her den Poeten, das Poetische in sich, das Künstlerische. Und so müssen wir sagen, dass dieses Kunstwerk, das hier ganz besonders auch im Epheserbrief beschrieben wird, dass dieses Kunstwerk etwas ist, das kann nur Gott so machen. Deswegen ist es ein Kunstwerk. Kein Künstler dieser Welt hat dieses Kunstwerk, hätte das machen können. Ja, noch viel schlimmer, kein Mensch auf dieser Welt kann eigentlich genau verstehen, wie dieses Kunstwerk funktioniert, wie es entstanden ist und so weiter. Also wir reden hier, wie schon in der Einleitung gehört, von der Ekklesia, der Herausgerufenen, der Kirche, der Gemeinde. Ja, was für eine Kirche, gell? Die da drüben vielleicht. Oder es geht nicht um ein Gebäude, die sicher auch manchem Kunstwerk ähneln, sondern die Herausgerufenen als Gruppe werden so bezeichnet als dieses Kunstwerk. Und wenn du jetzt jemand bist, der glauben darf, dass ich ein Herausgerufener bin, also du und ich, dann bist du Teil dieses Kunstwerkes. Also wir sind Teil dieses einmaligen Kunstwerkes, und wenn du jetzt noch erfährst, wann dieses Kunstwerk hergestellt worden ist, und wenn wir uns, nachdem ich hier noch einen ganz kleinen Streifzug durch den Epheserbrief machen will, ehe wir zu den vier Versen kommen, dann wirst du feststellen, in der Tat, Gott hat hier ein Kunstwerk erschaffen zu einem ganz bestimmten Zweck, und auf so großartige Weise, dass wir eigentlich nur noch staunen können und anbeten und ganz still werden. Und vor allem, das geht mich so richtig drüber freuen, gell, dass ich das heute wissen darf. Und nicht nur mit dem Kopf wissen darf, sondern dass das Wesenseins geworden ist und ich glauben darf, was da steht. Und wenn es dir auch so geht, dann bist du heute Morgen hier in dieser Stunde genau richtig. Wenn du das noch nicht so sehen kannst, bist du auch richtig hier, gell? Weil es könnte ja sein, dass heute der Heilige Geist bei dir den Schalter umdreht und sagt, klick, hast du verstanden, ne? Jetzt bist du dran, jetzt bist du auch so einer. Also wenn dir das eine oder andere vielleicht etwas fremd vorkommt, mach da nichts draus. Als ich das allererste Mal in diesen geistlichen Kreisen, in Anführungszeichen, gesessen habe, habe ich gar nichts verstanden und habe aber gewusst, hier bleibe ich. Und wir haben auch zu Hause am Frühstückstisch oft schon, wenn ich heute Morgen wieder ein Wort gelesen und Jesus, und da habe ich, sage ich mal zu meiner Frau, das haben die doch nie verstanden, gell? Was der denen zugemutet hat, das haben die beileibe nicht verstanden. Und wenn wir damals dabei gewesen wären, hätten den Kopf geschüttelt, hätten gesagt, was will der eigentlich, gell? Und heute musst du predigen, angeblich, so dass, also du sollst Milch predigen, damit die Unmündigen das verstehen. Das hat mir mal einer gesagt vor längerer Zeit, und meine Antwort ist, das klingt so wie, ich muss Milch predigen, damit die Unmündigen unmündig bleiben. Das kann ja wohl nicht so sein. Also müssen wir, so wie Jesus machen, wie Paulus, müssen das Wort auf den Punkt bringen, müssen sagen, was geschrieben steht. Die Wahrheit, war ein Satz gesagt, die Wahrheit ist immer die ganze Wahrheit. Und da muss ich nichts beschönigen oder relativieren, sondern die Wahrheit ist die Wahrheit. Wer dem Wort zugeordnet ist, wird fragen, wird hierbleiben, wird weiter wachsen. Wer dem Wort nicht zugeordnet ist, der wird es später lernen dürfen. Und vielleicht bleibt er ja trotzdem hier oder er geht woanders hin. Das entscheidet das Wort. Aber ich werde mich nicht dazu hergeben, die Wahrheit vielleicht zu verwässern oder zu vereinfachen im Sinne von abwertend, damit jeder, der da draußen rumläuft, das auf Anhieb versteht. Das ist nicht Sinn der Wahrheit, sondern die Wahrheit muss klar sein. Und deswegen reden wir hier Klartext. Und der Herr möge schenken, dass der ein oder andere darin wachsen darf. Ja, Epheserbrief ist ja ein gewaltiges Werk inhaltlich. Von der Zahl der Verse ist er nicht der größte. Es gibt viel, viel größere Briefe oder Bibelbücher. Und wenn wir heute im Kapitel 3 weitermachen bei Vers 10, was war denn da vorher? Wir müssen mal schauen, was da vorher war. Er beschreibt ja hier, wenn es um dieses Kunstwerk geht, schon mal ganz am Anfang im Vers 3 sagt er, Gott ist gesegnet. Ja, Moment mal, wieso ist Gott gesegnet? Wir wollen doch gesegnet sein. Ja, wir haben das schon alles gehört hier und ich habe das auch alles schon gepredigt, aber Wiederholung ist ja wichtig, damit wir den Anschluss kriegen für das, was heute dran ist. Also er ist gesegnet. Warum? Es ist, wie Heinrich Langenberg sagt, eine Art zurückfließende Gnade zu Gott, weil er den Weg gefunden hat, durch dieses Kunstwerk in Verbindung mit seinem Sohn die Heilsgeschichte zu gestalten und zum Ziel zu bringen. Wenn er das nicht so gemacht hätte, dann müssten wir sagen, alles verloren, Gott hat was falsch gemacht und mal gucken, wie es weitergeht, keine Ahnung. Also wir haben hier im Epheserbrief den gesegneten Gott, weil ganz klar ist, mit diesem Kunstwerk, Ekklesia genannt, das Haupt des Christus, gestaltet er die Heilsgeschichte und bringt sie zum Ziel. Und das war vorhergesehen, sagt Paulus hier im Vers 5. Das war vorhergesehen. Und wenn, du hast eben gesagt, der Einleitung wäre gerne dabei gewesen, wenn das, als das All ins Dasein kam. Wir waren ja dabei, nur wir können uns nicht erinnern, gell? Man müsste eigentlich sagen, ich würde mich gerne daran erinnern, weil dabei waren wir nämlich in Christus. Wo ist denn das Kunstwerk ausgesucht worden oder gestaltet worden, vorherbereitet worden? In Christus, Epheser 1, Vers 4. Und dann redet Paulus hier dreimal im Kapitel 1 vom Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dreimal sagt er, das ist alles so herrlich und so toll, dafür müssen wir Gott loben. Es ist zu seiner Herrlichkeit. Also er macht dieses Kunstwerk oder hat dieses Kunstwerk nicht gemacht, damit wir was drüber reden haben oder uns dran erfreuen. Eindeutige Botschaft ist, er hat es gemacht für sich. Denn du musst mal dran denken, wenn Gott Heilsgeschichte nicht so gestalten würde, wie er es jetzt geplant hat und ausführt, die Gegner der Heilsgeschichte, die hätten doch jede Menge Argumente zu sagen, ja, guck an, ne? Viel, viel, viel Wind und nichts dahinter. Oder wie man unter Menschen sagt, es gibt ja Leute, die sind wie ein Walfisch, gell? Großes Maul, kleine Augen und immer im Tran. Und wenn wir Gott so darstellen würden, wie es gemacht wird, unterschwellig, nämlich, dass er unfähig ist, die Heilsgeschichte zum Ziel zu bringen, dann würde das bedeuten, dass ich hier sagen müsste, er ist nicht gesegnet, er ist auch nicht glückselig, er hat irgendwas falsch gemacht. Und das kann es ja wohl nicht sein. Wir wissen, dass das nicht so ist. Und wir als Leibesglieder des Christus, als herausgerufene Gemeinde, die Teil an diesem Kunstwerk sind, dürfen da mitmachen und waren immer dabei und sind schon in Christus auserwählt worden. Epheser 1, Vers 4, vor Herabwurf des Kosmos. Und dann fängt Paulus an zu beten im Kapitel 1. Das ist ja das erste Gebet. Wir sind im nächsten, zweiten vom Epheserbrief. Da betet er dann und sagt, ich möchte endlich, dass er begreift, was Gott gemacht hat. Ich sage es mit meinen Worten, gell? Und sagt dann im Vers 18, ihr seid doch erleuchtet worden. Partizip passiv, gell? Erleuchtet worden. Das hat einer gemacht. Wir haben uns nicht erleuchtet, sondern wir sind erleuchtet worden. Er hat uns erleuchtet, 1 Vers 18, warum denn? Damit wir begreifen, dass die ganze Gotteskraft in uns wirkt, die ganze Dynamis Gottes. Und da habe ich doch oft auch Probleme, dass ich denke, oh, was bin ich eben wieder so schwach und armselig. Und jetzt, ich erinnere mich dann gerne an solche Verse und denke, irgendwo in mir ist die Dynamis Gottes, es muss doch weitergehen, gell? Und dann kannst du dir selber sozusagen in den Hintern treten, geistlicherweise, und kannst sagen, guck mal, was Gott alles gemacht hat für dich und für mich. Das ist Realität, glaub das. Du bist Teil dieses Kunstwerkes. Und deshalb spricht er dann nach diesem Gebet davon, dass Christus erweckt worden ist, um eben diese ganze Herrlichkeit deutlich zu machen, weil ohne seine Auferstehung hätte sein Sterben ihm gar nichts genutzt und uns auch nicht. Also das gehört zusammen, Sterben und Auferstehen. Und dann beschreibt er im Kapitel 2, was wir alles waren. Ihr seid einst Finsternis gewesen, ihr habt nach den Begierden dieses Kosmos gelebt. Ja, und jetzt? Ist das nicht mehr so? Ja, jetzt sind wir davon befreit. Auch wenn wir noch Verfehler oder Sünder sind, er hat dafür bezahlt. Das ist alles bezahlt. Du musst dir keine Gedanken machen. Du darfst das glauben. Und in diesem Glauben dürfst du dir Mühe geben, dich ordentlich zu benehmen. Das wird nicht immer gelingen, gell? Weil wir eben so sind, wie wir sind. Aber wir wachsen darin. Wir wachsen, denn sein Erbarmen ist ein reiches, sagt er hier. Und dann spricht er davon, dass wir ja schon eigentlich zusammen mit Christus in den aufhimmlischen Bereichen sitzen. Das ist juristisch schon alles passiert. Wir sind mit ihm gestorben, auferweckt, sitzen mit ihm, haben die Herrlichkeit schon. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst, ja, wir haben mehr Falten anstatt weniger. Wo ist hier die Herrlichkeit? Ja, das ist ein inneres Strahlen. Das ist die innere Gewissheit, dass das so ist. Und da musst du immer dran denken. Der Mensch strahlt von innen heraus. Und ich erinnere, das glaube ich heute noch dran, irgendwann in den nächsten Minuten, wie die Apostel, als sie geschlagen wurden wegen Jesus, dass sie gruselig Schmerzen hatten und die Apostelgeschichte sagt, und sie gingen voll Freude hinweg. Gell? Also du kriegst Prügel und freust dich. Ja, Moment, also wie geht das zusammen? Daran merkst du, das ist eben jene innere Freude, die uns geschenkt ist, weil wir die Glaubensgewissheit haben, dass das, was hier steht, stimmt, dass ich Teil davon bin. Das Äußere spielt da keine Rolle mehr. Also wenn ich damit leben kann, dass ich krank bin, dass ich geschlagen werde, dass ich Nachteile habe, irgendwelche Formen, besonders auch körperlich oder auch geistlich, dann wisse, dass die Glaubensgewissheit unabhängig davon dir die Kraft und die Freude gibt, diese Dinge zu ertragen. Warum? Das lernen wir heute hoffentlich auch noch, weil der Leib des Christus dadurch vervollständigt wird. Und so sind wir, und das ist dann wichtig hier im Kapitel 2 noch, als Leute aus den Nationen, sagt er hier, ihr wart früher getrennt von Christus. Und entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Ja, Moment, wie geht denn das? Wenn ich was trenne, muss ich ja mal dran gewesen sein. Und entfremden heißt, ich war mal kein Fremder. Also sind die Nationen, Leute, um die es hier geht, wieder zusammengefügt worden. Deswegen heißt, der Zaun ist weggemacht, die Umzäunung ist fort, die Mittelmauer ist beseitigt. Jetzt seid ihr Hausgenossen Gottes, nicht nur Fremde. Sondern ihr gehört dazu. Ich will jetzt das nicht vertiefen, weil das nicht mein Thema ist heute, aber das sollte man mit wissen, weil jetzt geht es um das ganze Haus, das gebaut wird, so nennt er es hier 2,21. Und worauf wird dieses Haus gebaut, dieses Geistliche aus den Nationen, Leuten und den Judengläubigen? Es wird aufgebaut auf Christus und auf den Propheten und Aposteln. Und wir haben letztens gehört, auch hier vom Reinhold, Römer 9, Vers 4, alle diese Verheißungen, auch die Sohnessetzung, gehören Israel. Und wenn hier diese Kombination genannt wird, dann wissen wir, um wen es geht. Das Ganze, die ganze Ekklesia, das ganze Kunstwerk Gottes, aus nichts, aus Dreck, hat er was Kunstvolles gemacht. Das kann nur Gott. Und deswegen nennt Paulus es ein Geheimnis, und da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Und dieses Geheimnis, sagt Paulus, ist ihm enthüllt worden, aber nicht ihm alleine, sondern auch, Vers 5, den heiligen Aposteln und Propheten. Ich betone extra die Mehrzahl. weil er ist nicht der Einzige gewesen, der davon Kenntnis hatte. Wir haben den Weg ja letztens besprochen. Das fing schon mit Petrus an, als er auf dem Dach dieses unreine Getier essen sollte und dann zu Cornelius ging. Also die heilsgeschichtliche Ausgestaltung dieser Figur, dieser Kunstfigur Ecclesia hat begonnen vor der Schöpfung in Christus und wird jetzt in dieser Schöpfung weitergestaltet. Und Einzelne dürfen erkennen, worum es geht. Die Masse das sicher nicht, weil Gott eine Heilsordnung hat. Und Ordnung heißt eben Ordnung, nicht Unordnung, sondern Ordnung heißt, gibt es eine Reihenfolge. Da ist der dran, der als Nächster dran ist. Und nicht ein wilder Haufen, der wahllos aussortiert wird. Also Gott hat Ordnung in seinem Plan. Das dürfe ich glauben und deswegen bin ich Teil dieser Ordnung und darf geduldig auf den Moment warten, wo ich vielleicht in voller Gänze begreifen darf, was er tut, und dürfe auch warten, wenn einer in meiner Familie oder auch bei dir das absolut nicht begreifen kann und vielleicht ungläubig ist. Du hast ihn großgezogen mit dem Wort der Wahrheit und dann geht er in die Welt. Gott hat es so geordnet. Es kommt der Moment, wo er an sich an das erinnern wird, was du gesät hast. Weil das Gesäte wird irgendwann aufgehen. Wann? Wenn Gott es will. Und da dürfen wir darauf vertrauen. Und deswegen, wenn wir das alles so nehmen können, wie das eben hier beschrieben worden ist, dann verstehst du auch Vers 10, bei dem es heute weitergeht. Das alles ist passiert, und darf ich wissen, auf das nun den Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, und den Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen durch die Versammlung, die vielbundige Weisheit Gottes, steht hier im Grundtext, bekannt gemacht werde. Also, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dass diese hochrangigen Engel, Anfängliche, wer sind da Anfängliche? Also wenn einer was anfängt, denkt an eine Firma, gründet einer eine Firma, da ist wahrscheinlich der Chef dann dort. Vielleicht wird er irgendwann, wenn die groß genug geworden ist, einen Geschäftsführer haben oder wie auch immer, oder er gibt das später an seinen Sohn ab, keine Ahnung, es gibt die verschiedensten Konstellationen, aber der, der anfängt, ist immer der Größte im Sinne der Autorität. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass es Anfängliche gibt, das ist ein personifizierter Anfang, also das sind Engel, die, das kann man sauber nachweisen im Neuen Testament, auch in Verbindung mit Psalm 102. Und hier siehst du diese Anfänglichen, diese hochrangigen Engelautoritäten, die wissen nicht alles. Ist ja gut, gell? Wir Menschen wissen ja auch nicht alles, haben wir vorhin schon gehört. Und niemand weiß alles, gell? Und selbst diese hochrangigen Engel haben nicht alles gewusst. Wir werden das nachher noch lesen, 1. Korinther 2, 7 und 8. Das kommt in wenigen Minuten. Und dann gibt es noch Autoritäten. Natürlich wird dieser Begriff auch für irdische Autoritäten verwendet im Wort Gottes. Also ich muss auf den Zusammenhang achten. Der Bürgermeister ist auch eine Autorität. Oder vielleicht sogar ein Anfänglicher, wenn das der erste ist in dem Ort, wo es einen Bürgermeister gibt. Dann ist er der erste Bürgermeister von der neuen Stadt, was weiß ich, als Tel Aviv gebaut wurde in Israel. Das war nur Sand. Da gab es nur Strand und Sand und sonst gar nichts. Und dann ist diese Riesenstadt entstanden aus dem Nichts. Und die hatte als allererstes einen Bürgermeister. Das war der Anfängliche. Das könnte man auch so sehen. Und wenn wir das im Zusammenhang beachten, heißt es also hier, es gibt Anfängliche, wenn es um die Heilsgeschichte geht. Und wir waren ja hier schon im Himmel, Epheser 1, nämlich die, die auch dort sind, die Anfänglichen, die hochrangigen Engel. Und die sollen jetzt an der Ekklesia etwas lernen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, ihnen die Weisheit Gottes bekannt zu machen. Jetzt können wir mit denen natürlich nicht reden und sagen, komm mal her, wie du auch immer heißt. Ich will dir das mal erklären, wie das hier geht. Aber wir wissen ja von Petrus in 1. Petrus 1, Vers 12, dass sie hinein zu blicken begehren, in diese Sachverhalte, von denen er redet, nämlich in die Heilsgeschichte. Also die verstehen auf alle Fälle Deutsch, vielleicht auch Englisch und Griechisch, gell? Die sind international. Wenn also die Ekklesia sich trifft, so wie heute Morgen hier, in der örtlichen Ekklesia trifft sich die Ekklesia des Leibes, dann hören die zu. Das haben die vielleicht schon 100 Mal gehört. Aber die hören nicht nur zu, sondern die gucken auch, weil sie dürfen ja nur so weit gucken, wie wir Menschen, nämlich aufs Äußere, die da so reden und tun, als würden sie das glauben, ist das auch so. Und dann kann er auch in dein Leben gucken. Lebst du das, was du da hier schwitzend tust, da vorne ist ja leicht zu predigen, mehr oder weniger wenigstens. Aber das dann auch noch einigermaßen im Leben deutlich zu machen, erkennt er den Spruch, die gelebte Predigt ist immer die, die am lautesten predigt. Also wir werden beobachtet, so einfach ist das, nicht von Big Brother oder was, das kommt auch noch mit Kameras und so, das gibt es ja schon genug, sondern die Geisterwelt, die Engel, die Hochrangigen, die studieren das Kunstwerk Gottes. Wenn du ein Riesengemälde besuchst in einer Galerie und interessiert bist für sowas, das ist natürlich Voraussetzung, gibt Leute, die studieren ja Bilder. Ich habe jetzt ein englisches Buch von Rembrandt und nicht, dass ihr denkt, ich habe zu viel Zeit, um solche Sachen zu lesen, gell? Muss ich ja gerade noch dazu sagen. Und das ist mir rein zufällig in die Finger geraten, und weil ich ja heimlicher Kunstmaler bin, interessiert mich das schon ein wenig. Und da beschreibt jemand wie Jakob, wie das Bild von Rembrandt, wie Jakob den Ephraim und den Manasse segnet und da die Hände vertauscht und so, und die Asenat steht dabei und der Josef, und er beschreibt das ganze Bild, wie sie gucken, wie sie reagieren und wie man aus dem Bild herauslesen kann, wie der Josef sagt, Vater, das ist verkehrt, was du da machst und so. Also in dieser Beschreibung kriegst du richtig mit die ganze biblische Geschichte, und der Beschreiber beschreibt dieses Bild, als hätte Rembrandt das auch genauso gemalt. Gell? Wenn du dir dann das Bild anguckst mit dem Hintergrundwissen, wer die Geschichte nicht kennt, kriegt dann plötzlich ein Gefühl dafür, tatsächlich, ne, wie der da so guckt, und verstehst du, die Blicke, die Gesten und so ganz Feinheiten oft, die im Bild zum Ausdruck kommen. Das ist für mich ein Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk, die Ekklesia, wird jetzt wie so ein Bild betrachtet von den hochrangigen Engeln, und die schauen auf dieses Kunstwerk. Und jeden Tag lernen die was Neues daraus. Denn du kannst ein Bild 100 Mal angucken und du wirst immer wieder irgendeine Nuance finden, die dir bisher entgangen ist. Man kann so ein Bild studieren. Deswegen sagt der Hebräerbrief im Kapitel 3, betrachtet Jesus, den Ursprung des Glaubens, den Anfänger, den Urheber. Betrachtet Jesus. Das ist nicht, guck Jesus an, gell? Guckst eine Zeitung an, das geht bei mir ruckzuck, ne? Dann liegt die im Müll. Und so ein Kunstwerk, ja, da guckst du Stunden, Tage, Wochen, Monate lang, immer wieder studierst du das. Und die Ekklesia ist dieses Kunstwerk und wird hier studiert, und das müssen wir wissen. Wenn Gott ein solches Kunstwerk geschaffen hat, also die Begehren hineinzuschauen, es sind auch Autoritäten, und wo sind die denn, sagt uns dieser Vers hier. Sie befinden sich in den aufhimmlischen Bereichen. Die sind nicht in den Überhimmeln. Die Konkordante Bibel sagt ja leider überhimmlisch, das finde ich etwas irreführend, weil über den Himmeln sind die nicht. Nur ein einziger ist über die Himmel gegangen, Epheser Kapitel 4, der Christus ist durch alle Himmel hindurchgegangen in die Bereiche, die über den Himmeln sind. Alle anderen, selbst das Neue Jerusalem und die Ekklesia, befinden sich sauber nachweisbar in den Paulusbriefen innerhalb dieser Himmel, also in den aufhimmlischen Bereichen, sage ich gerne, damit man es verstehen kann. Und deshalb sind diese Engel ja eben Engel, die nicht alles wissen und das von uns lernen. Aber ich will mal einen Vers lesen aus 2. Thessalonicher 1, Vers 7, damit wir hier weiterkommen. Es gibt noch andere Engel. Gell? Paulus spricht hier davon, dass die Ekklesia bedrängt wird. Es war ja seine erste Versammlung. Er sagt, ihr habt Nöte, werdet geschlagen und geächtet und so weiter. Und es kommt aber eine Zeit, da werdet ihr Vergeltung empfangen. Euch, dem Bedrängten, wird Entspannung widerfahren. Mit uns, wann? 2. Thessalonicher 1, 7, wann? In der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Vermögensmacht, mit den Engeln seiner Dynamis. Es gibt also Engel, die in der Dynamis Gottes vermögend gemacht sind, solche Dinge zu verstehen. Ich könnte euch noch ein Beispiel nennen aus der Enthüllung. Da gibt es einen Engel, der die Enthüllung dem Johannes bringt. Und der am Ende sagt zu Johannes, ich bin ein Bruder von dir, bete mich nicht an. Also es gibt auch noch Engel, die haben Ahnung von Heilsgeschichte. Und als ich da schon mal drüber predigte, vor 2 Jahren oder wann das war, hat mir ein Bruder gesagt, man kann auch hier eine Information überbringen, ohne Ahnung zu haben. Gell? Ja gut, das war für mich wieder so ein Argument, so ein Totschlagargument. Gell? Wenn ich nicht glauben will, was da steht, dann muss ich ein Argument finden, dass das vielleicht auch anders sein könnte. Also ich bleibe bei dem, was da steht, so wie es ist. Alles andere kann ich nicht beurteilen, aber es wird deutlich, es gibt auf jeden Fall Engel, wenn es jetzt Petrus nicht gesagt, die wollen was lernen oder müssen was lernen, weil sie es nicht wissen. Und es gibt Engel, die wissen mehr. Und es gibt Engel, die waren mal Gläubige, die über diese Erde gegangen sind. Und von denen sagt Jesus, sie werden sein wie die Engel, wenn sie auferstanden sind. Und es gibt also auch Engel, die mal Menschen waren. Da haben wir schon drüber gesprochen, das nur zur Erinnerung. Und jetzt wird durch die Versammlung, die Herausgerufene, die Ekklesia, diese herrlichen Zusammenhänge werden deutlich gemacht in den Bibelstunden. Der Hiddenbeck Hahn hat mal gesagt, Bibelstunden sind Arbeitsstunden des Heiligen Geistes. Und solche Bibelstunden kann man nicht genug haben. Und ich weiß ja von euch, dass ihr die auch regelmäßig habt. Das ist wichtig. Und deshalb, Römer 11, Vers 33, Reinhold hat es vorhin schon erwähnt, es gibt einen unausforschlichen Reichtum, Gottes Wege sind unausspürbar und Paulus sagt, Tiefe des Reichtums in der Weisheit und Erkenntnis. Und wir als Ekklesia dürfen ein wenig davon verstehen. Uns hat Gott durch den Geist gelehrt, sagt Paulus. Wir dürfen die Geheimnisse verstehen, wir dürfen Verwalter der Geheimnisse sein. Wir dürfen etwas von dieser vielbundigen Weisheit Gottes aufnehmen, bildet euch da drauf nichts ein, ich sage das auch zu mir. Sondern wir sollen dankbar sein, dass wir vielleicht hier und da ein wenig tiefer schauen dürfen als manch andere Glaubende. Aber das ist kein Grund, überheblich zu werden. Deswegen sagt Paulus, der Satansengel, gell, der hilft mir, damit ich auf dem Teppich bleibe. Und solche Satansengel brauchen auch wir, damit wir nicht überheblich werden. Ja, und diese vielbuntige Weisheit, die lässt sich ja trefflich erklären mit dem Regenbogen. Was passiert denn, wenn Licht durch ein Prisma fällt, wenn Licht in Wassertropfen reinfällt und gebrochen wird? Ein Physiker kann das viel besser erklären als ich oder die Wissenschaften. Also das gebrochene Licht aus dem weißen Licht, und als Kunstmaler weißt du das auch, welche Farbe wie zusammen gemixt werden muss, damit du weißt, was da rauskommt. Also das weiße Licht, was wir als weiß bezeichnen, ist ein vielfarbiges Licht, wenn es gebrochen wird. Als die Weisheit Gottes gebrochen wurde auf Golgatha, kam ein riesen Regenbogen raus, nämlich ein geistlicher Weise gesprochen. Die vielbundige Weisheit Gottes wurde plötzlich deutlich. Und wenn wir über die hochrangigen Leute da gesprochen haben, 1. Korinther 1, Kapitel 2, Vers 7 und 8, wollte ich auch noch lesen. Da wird auch von denen gesagt, was? 1. Korinther 2, 7 und 8. Wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, sagt Paulus. Die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorsehen hat. Warum? Oder was passiert da noch? Welche nicht einer der Anfänglichen dieses Äons erkannt hat, also die hochrangigen Engel, nicht einer davon hat erkannt, was Gott auf Golgatha vorgehabt hat. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht an den Pfahl gebracht. Also, diese vielbuntige Weisheit, dieser Regenbogen, diese wunderbare Farbigkeit wurde beim Sterben und Auferstehen Jesu sogar denen deutlich. Aber sie haben es vorher nicht erkannt, sonst hätten sie das verhindert. Und versteht ihr, daran erkennen wir, dass die Weisheit Gottes so groß ist, dass heute noch diese Autoritäten, diese Anfänglichen Mühe haben, damit das alles zu verstehen. Und die gucken jetzt auf uns, weil wir offensichtlich von dieser Weisheit ein wenig mehr verstehen dürfen als sie. das ist für mich unbeschreiblich, gell? Also wer bin ich denn? Aber Gott hat das so geordnet. In diesem Zusammenhang, was dieses Licht angeht, nur damit ihr das auch mal gehört habt, es gibt ja eine Lehrmeinung, die ist zwar noch sehr schwach unter den Brüdern ausgeprägt, aber das könnte ja mehr werden, die sagt, die Äonen sind das Licht. Das heißt, es wird gelehrt, dass die Buntfarbigkeit des Lichtes die Darstellung der Äonen ist. Also Äonen sind keine Zeiträume, sondern Licht. Und hier wird leider, die Lichtdarstellung in dieser Auslegung ist alles okay, das ist richtig, das ist schriftgemäß. Aber was das Grundübel ist, man geht vom Grundtext ausgehend von einem Vers aus, der falsch übersetzt wird. Und wenn das Fundament des Hauses nichts taugt, dann kannst du das beste Haus drauf bauen. Das wird nicht halten, sondern in Hebräer 1, Vers 2 und 3, da, ich will es schnell lesen, damit wir wissen, wovon wir reden, da hat ja vorhin Reinhold schon darauf hingewiesen, die Äonen sind in Christus gemacht worden, im Sohn, der zuletzt zu uns gesprochen hat, und dann heißt es hier ab Vers 3, von diesem Christus, welcher die Abstrahlung der Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens ist, wir haben ja schon drüber gesprochen im Gottesdienst. Das heißt, dieses Welcher wird in dieser Auslegung weggemacht und mit dem Wort durch ersetzt. Und das ist absolut gegen den Grundtext. Wenn ich das also so lese und sage, er hat durch den er auch die Äonen gemacht hat, durch die Abstrahlung der Herrlichkeit und so weiter, wird es also heißen, die Äonen sind gemacht durch die Abstrahlung der Herrlichkeit des Christus. Damit ist Licht Äon, gell? Aber das ist Entstellung des Grundtextes. Das steht nicht hier, sondern hier steht eindeutig Hosoon, das ist ein Partizip. Das heißt, hier steht, welcher ist, und das ist, bezieht sich auf Christus. Das ist sowas von klar, das kannst du gar nicht anders übersetzen eigentlich. Und hier mit diesem Trick, indem man statt durch hinschreibe, mache ich aus Äonen, als Zeiträumen Licht. Das finde ich ist nicht in Ordnung. Ich muss das mal so öffentlich sagen, weil mir das ja gelegentlich begegnet. Und man nicht immer Gelegenheit hat, darauf zu antworten. Und falls ihr mal mit sowas konfrontiert werdet, habt ihr zumindest mal gehört, was es alles gibt. Gell? So, und jetzt sind wir in dieser vielbündigen Weisheit Gottes, sind wir nach den Worten des Paulus ein Theatron, ein Theater. Was ist ein Theater? Da sitzen Leute und gucken sich irgendwas an, was auf der Bühne gespielt wird. Und wenn wir das Theater sind, dann sind wir nicht das Gebäude, von dem Theater, wo das spielt, sondern wir sind als Theater das Theaterstück. Das heißt, wir sind dieses Schauspiel, das heißt ja auch Schauspiel, Theatron. Also, es geht nicht ums Gebäude, das, die alte Oper oder sonst was, sondern das, was drin gespielt wird. Also, wir spielen auf der Bühne dieses Stück. Und das gucken sich diese hochrangigen Autoritäten an, diese Anfänglichen, die gucken sich das an und wollen daraus was lernen. Das heißt aber auch, dass in diesem Theaterstück, und ich möchte dazu mal den anderen Vers lesen, weil der aus dem Korintherbrief, der ist uns allen bekannt, aber im Hebräerbrief steht ja noch ein Hinweis zu dem gleichen Thema und dem gleichen Wort, Hebräer 10, Vers 33. Und da wird noch etwas deutlich, was vielleicht sonst übersehen wird. Hebräer 10, 33. Indem ihr teils durch Schmähungen wie auch in Drängnissen ein Schauspiel wart und teils Gemeinschafter derer wurdet, denen es so erging, nämlich diejenigen, die im Glauben standen. Und anschließend kommt da im Hebräer 11 dann dieses lange Liste der Glaubenshelden, der sogenannten. Also ihr seid ein Schauspiel in euren Drängnissen, sagt er hier, der Hebräerbriefschreiber. Und das schließt dann das an, was Paulus sagt. Also wie verhalten die sich jetzt, gell? Wir glauben, wir sind ein Kunstwerk, wir sind sowas Tolles, Gott hat was gemacht. Jetzt kriege ich eine Krippe und fange an zu jammern, gell? Jetzt ist alles nichts mehr. Ja, und da sagt der Engel, guck mal da, gell? Der hat gesagt, er glaubt, aber es sieht gar nicht so aus. Also wenn ich in dieser Drängnis, egal was das ist, mich innerlich freuen kann, weil ich weiß, dass das Teil der Zubereitung ist, des Christusleibes, dann sagt der Engel, hoppla, der Glaube ist echt, da muss was dran sein. Also wenn Gott einem Menschen, der viel weniger ist als ich, so einen Glauben schenken kann und den am Leben erhält, dann muss da was dran sein. Gell? Und das ist das Lehrbeispiel der Engel. So, und jetzt landen wir weiter im nächsten Vers, Kapitel 3, Vers 11, warum dieses ganze Geheimnis und dessen Verwaltung zustande kam oder welchen Zweck es hat, gemäß dem Vorsatz der Äonen, sagt hier Paulus, gemäß dem Vorsatz der Äonen, den er ausführte, wo? In Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, was ist ein Vorsatz? Diese Äonen-Lichtbrüder, die sagen, ja, Vorsatz ist ein Prisma, gell? Und Gott hat jetzt Jesus wie ein Prisma vor sich hingesetzt und jetzt strahlt die Weisheit Gottes wie buntes Licht in diese Welt. Das ist ein gutes Beispiel, das kann man sogar so sehen. Nur ich darf nicht aus diesem Licht die Äonen machen, das ist gegen die Schrift, nach meiner Sicht der Dinge. Der Vorsatz ist okay, Prothesis, gell? Was ist eine Prothese? Weiß jeder, ne? Und was vorgesetzt ist. Wenn du nur ein Bein hast und kriegst ein Holzbein davor gesetzt, ist die Prothese oder die dritten Zähne, ja, die sind wie Sterne, abends kommen sie raus. Das sind Prothesen, ganz klar. Aber hier geht es ja nicht um materielle Darstellungsformen, sondern der Vorsatz Gottes hier im Epheserbrief, ja, in der ganzen Heilsgeschichte, ist doch ein Plan. Der Vorsatz Gottes ist doch etwas geistlich Gestaltetes, da kann ich doch kein Haus oder keine Prothese sehen im Sinne von etwas Vorgesetztem, Buchstäblichen. Und von daher ist für mich Vorsatz nach den Worten des Paulus, den er sich vorsetzte vor den Äonen, also bevor es Schöpfungszeiträume gab, hat Gott schon diesen Vorsatz gehabt und hat alles gewusst, wie das läuft. Das ist doch nichts Materielles. Das ist doch ein geistlicher Aspekt, das ist ein geistlicher Prozess, der hier vorher geschehen ist und auch dargestellt worden ist. Und von daher ist für mich hier klar, dass all diese Geheimnisse und die Verwaltung und dieses Kunstwerk schon Gott vorher geplant hat, er überhaupt Anlass gehabt hätte, sowas zu machen, weil hochrangige Engel sich überheben und ungehorsam wären. Also Gott ist da nicht jemand, wenn wir an das Beispiel von Jesus denken, wenn du einen Turm bauen willst, setz dich vorher hin und berechnest die Kosten. Heute bauen vielleicht manche ein Haus ohne zu rechnen und hinterher sind sie pleite, Geld ist was anderes. Das macht Gott nicht. Er hat die Schöpfung geplant oder seine gesamte Heilsgeschichte geplant und hat vorher gewusst, ich baue jetzt diesen Turm und das wird passieren und so viel muss ich dafür bereitstellen, um das wieder in Ordnung zu bringen, wenn es schief geht. Und weil es schief geht, das hat er ja auch gesehen, hat er das alles vorher geplant. Das finde ich so fantastisch, gell? Und wir stellen uns hin und sagen, ja, ich habe einen absolut freien Willen, ich kann machen, was ich will. Und Gott weiß nicht, was ich morgen mache und sowas. Fehlen dir die Worte, gell? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also Gott ist wesentlich größer. Und deshalb müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass alles, was zu diesem Vorsatz gehört, Epheser 1, Vers 9, vorher schon in Christus drin war. Es war alles schon in Christus drin, auch die Ekklesia. Und ich will mal einen Vers lesen, warum der so wichtig ist, Römer 9, Vers 5. Wenn das so ist, und ihr merkt ja, die Themen greifen im Grunde ineinander über. Römer 9, Vers 5, dieser Vers derer, die Jesus klein machen wollen und ihn dann noch verändern, wenn es heißt, den Israeliten sind die Väter und aus denen ist gemäß dem Fleisch der Christus. Und dann wird von dem Christus gesagt, da über allem Gott ist, der Gesegnete, hinein in die Äonen. Ja, wenn das so ist, dass in dem Christus diese ganze Heilsgeschichte, diese ganze Schöpfung, diese ganze Ungehorsam, jedes Wort, was du und ich heute und morgen sagen und schon immer gesagt haben, alles schon in dem Christus, der in Gott war, vorbereitet worden ist, dann muss er Gott sein. dann kann er nicht nur ein Engel sein oder nur der Sohn Gottes, weil Maria ihn geboren hat und er anschließend zum Sohn Gottes wurde. Nein, er ist präexistent in Gott, hat präexistente Herrlichkeit. Und das kommt auch durch diese Vorgänge hier, wie sie hier beschrieben werden, deutlich zum Ausdruck. Und deswegen ist das für mich auch unter anderem natürlich eine Bestätigung für seine Göttlichkeit, weil wir ganz deutlich sagen müssen, vor den Äonen, wir haben ja vorhin in dem Lied gesungen, vor allen Ewigkeiten, gell? Das ist zwar verständlich, aber ich habe immer noch ein bisschen Bedenken, weil wir, wenn wir von Äonen sprechen, von wenn es das Hauptwort ist, von Zeiträumen reden, die Schöpfungszeiträume sind, und wenn es um die Qualität geht, nämlich das Adjektiv äonisch, dann ist das fast immer verborgen, der Sinn von verborgen. Also wenn du äonisch liest in deiner Bibel, denk an verborgen und nicht an endlos. Oder wenn es Äon das Hauptwort ist, denk an eine Zeit, an einen Zeitabschnitt. Und das Licht, dieses Licht, scheint innerhalb der Äonen, das ist klar, aber es sind nicht die Äonen. Und nach meiner Sicht der Dinge füge ich hinzu, damit nicht einer denkt, ich weiß alles und die anderen haben keine Ahnung. Das ist beileibe nicht so. Aber man darf das ja mal aussprechen. So, wir haben noch zwei Verse, die sind relativ einfach. Du merkst, das ist alles eigentlich ganz einfach, wenn du glaubst, was da steht. Was haben wir denn in ihm, sagt er dann im Vers 12. In diesem Christus, in dieser Weisheit Gottes, in diesem Kunstwerk, von dem ich ein Teil bin, haben wir Freimütigkeit und Hinzuführung, klingt ein bisschen schwierig vielleicht, im Bezug, im Befugtsein durch seine Treue. Das müssen wir erklären. Also, was ist Freimütigkeit? Das wissen wir eigentlich alle. Das Grundtextwort, die Dauerübersetzung sagt, allfließen, da kann ich auch nichts mit anfangen. Gell? Also zumindest nicht so schnell, da muss ich drüber nachdenken oder mir das erklären lassen. Dieses Grundtextwort hat auf jeden Fall das Alle im Stamm, alle, irgendwas mit alles, und die Wortwurzel der Rede, der fließenden Rede Gottes, das Rhema. Also würde also heißen, Parousia heißt das Wort im Grundtext, alle Redefreiheit, so könnte man das übersetzen. Das kommt ja mehrfach vor im Neuen Testament. Und immer wenn du das Wort liest, kannst du sagen, es steht also mehrfach da, wir sprechen in aller Redefreiheit über den Christus, mit aller Freimütigkeit. Ne? Ist auch gut. Aber damit du den Sinn des Wortes verstehst, also wir haben alle Redefreiheit in dem Christus. Wir verstecken nichts, wir verschweigen nichts, wir sagen alles, was wir wissen dürfen aus dem Wort. Und der Vers ist ganz wichtig, auch wenn du deine Bibel mit hast und am Ende das letzte Wort siehst, das ist mit Sicherheit falsch in der Übersetzung, wenn du das noch nicht geändert hast, weil du bei uns im Hauskreis bist, dann solltest du das vielleicht dir notieren. Denn wir haben Hinzuführung oder Zutritt, steht vielleicht auch bei dir. Ja, wozu denn? Wohin denn? Hebräerbrief, wo ist unser Anker hinter dem Vorhang? Wo ist das Heilige und das Allerheiligste in der Stiftshütte, in dem irdischen Bild, wer durfte da rein? In den ersten Raum die Priester, im zweiten nur der Hohepriester, einmal im Jahr mit Blut und so weiter. Ist euch alles bekannt. Und im Original, im Himmel, das viel größer ist, haben wir Zutritt in das Allerheiligste hinter den Vorhang, da wo unser Anker ist. Warum? Weil wir Teil des hohen Priesters sind, Christus. So, und jetzt steht hier, wir haben Hinzuführung im Befugtsein. Warum? Wir sind befugt, dahin zu gehen, weil wir Teil dieses Priesters sind. Und dann steht in deiner Bibel, wir haben Zutritt.
Durch den Glauben an ihn.
Durch den Glauben an ihn. Also, weil ich an ihn glaube, durfte ich das Allerheiligste. Ganz im Leben nicht. Das steht nicht hier. Das Wort, was mit ihm wiedergegeben wird, heißt seiner. Da steht, durch seine Treue oder durch seinen Glauben habe ich Zutritt in das Allerheiligste, Hinzuführung. Ich dürfe in die Gegenwart Gottes, weil ich an Gott glaube. Wenn Jesus den Weg nicht freigemacht hätte, durch das Opfer auf Golgatha, diesen geschlachteten Weg, wie ihn der Hebräerbrief nennt, da könntest du dich schwarz glauben an Gott, jetzt trotzdem keinen Zutritt. Dann gingst du wie den hohen Priester, der ohne Blut ins Allerheiligste geht, der fällt gerade tot um, gell? Und wie gesagt, rein wird immer, dann müssen wir an dem Strick dann rausziehen, weil keiner da rein dürft. Also bleibt doch mal auf dem Teppich geistlicherweise und macht euch das klar. In diesem allerheiligsten Ort, dem Heiligen der Heiligen, darf nicht jeder rein, sondern nur der, der Teil des hohen Priesters ist und das auch noch zur richtigen Zeit. Und das hängt nicht von deinem Glauben ab und von meinem Glauben. Der ist nachgeordnet, weil er treu war, weil er glaubt. Deswegen dürfen wir jetzt glauben und haben dazu einen Ritt. Und das wird gerne weggemacht und alles so auf uns gemünzt, als wäre jetzt meine Leistung, mein Glaube die Grundlage für das Gotteshandeln. Es ist umgedreht. Gott hat erst gehandelt. Wie ist denn Paulus gläubig geworden? Der ist in die Synagoge gegangen und gefragt, wo ist denn hier Jesus, ich will was lernen. Nichts dergleichen. Gell? Jesus hat ihn gepackt und hat ihn umgedreht. Und wenn wir haben über Glaube ja auch schon gesprochen, wenn deren Geschenke sind zugeteilt, wird nach Maß und so weiter, dann siehst du doch, dass da was nicht stimmt. Also im Grundtext steht hier ganz wörtlich, durch die Treue seine. Das ist buchstäblich griechisch ins Deutsche übersetzt. Durch die Treue seine oder durch den Glauben seinen, kannst du auch sagen. Und daraus musst du dann einen deutschen Satz machen. Aber niemals durch den Glauben an ihn. Das steht nicht hier. Und da ist ganz klar, wie also die Reihenfolge geht. Unsere Befugnis hat er uns gemacht und nicht wir durch unseren Glauben. Da wären wir ja schon fast am Ende. Das ist nur noch der Vers 13. Verstehst du? Und jetzt haben wir in diesem Vers 13 einen großartigen Zuspruch. Wir wollen ja noch was mitnehmen nach Hause. Nicht nur in den geistlichen Höhen und Sphären schweben und sagen, ja, wir waren gerade mal im Himmel heute Morgen im Gottesdienst, jetzt bin ich wieder auf der Erde und sehe das Elend. Gell? Ich brauche noch einen Zuspruch, der mir über die Woche hilft. Und da sagt er hier, darum bitte ich, wenn ihr das alles jetzt gehört habt, alles, was bisher passiert ist, was ich euch gesagt habe in diesen drei Kapiteln, darum bitte ich euch nicht entmutigt zu sein in meinen Drängnissen. Warum denn aber doch im Gefängnis? Er war ein Gefangener zu dieser Zeit, es sind Gefangenschaftsbriefe. Es war das Ende seines irdischen Dienstes. Und jetzt hätten die jammern können, die Glaubenden von damals, hätten sagen können, ja Gott, warum nimmst du uns jetzt unseren Lehrer weg, unseren Apostel, unseren Prediger, der uns das Wort auslegt. Und jetzt sitzen wir alleine da, ne? Und der Paulus ist weg und ist im Gefängnis. Vielleicht hat er auch nur in seiner Wache gesessen da und hat auch Gäste empfangen in der Wache beim Kaiser. So genau weiß ich das eben nicht. Auf jeden Fall war ein gebundener Jesu, sagt er. Er war gebundener Jesu, nicht gebundener der Römer. Und jetzt sagt er, meine Drängnisse, lasst euch nicht entmutigen, sondern es ist für eure Herrlichkeit. Warum denn für unsere Herrlichkeit? Wenn da einer im Gefängnis sitzt, ist das zu meiner Herrlichkeit. Weil der Leib des Christus, Kolosser 1, Vers 24, durch die Drängnisse des Einzelnen vervollständigt wird. Der Leib des Christus wächst und wird herrlich gemacht durch die Drängnis jedes einzelnen Gliedes. Also wenn einer bedrängt ist, wird meine Herrlichkeit größer, wenn ich Teil dieses Leibes bin, weil der Gesamtleib in dieser Herrlichkeit wächst. Paulus sagt, 1. Thessalonicher 3, Vers 3, in seinem allerersten Brief, der allerersten Versammlung, lange bevor er ins Gefängnis gehen musste, sagt er, denkt dran, werdet nicht wankend in euren Drängnissen, die ihr habt, denn die waren sehr bedrängt in Thessalonicher, sondern denkt daran, dass wir hierzu gesetzt sind. Das heißt, die Ekklesia ist für die Drängnis gesetzt. Und jetzt komme ich daher und sage, ja, ich gehöre zu Jesus, bin Teil von ihm, jetzt geht es mir gut, gell, und ich habe keine Probleme mehr, ich werde auch nicht mehr krank, weil mein Glaube ist so groß, mir kann nichts mehr passieren. Und daran siehst du, wer so glaubt, der hat nicht begriffen, worum es geht. Sondern die Drängnisse der Jetztzeit gehören dazu. Diese Drängnisse vervollständigen nochmal, Kolosser 1, 24, den Leib des Christus. Das brauchen wir. Im Christusleib muss es alles geben, was es jemals gegeben hat. Und deswegen betet Paulus, das will ich nochmal lesen, in Kolosser Kapitel 1, Vers 11. auch eines seiner Gebete. Er sagt, er möchte, dass wir würdig wandeln und so weiter und wachsen in aller Vermögenskraft, vermögend gemacht, gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Also wir sind vermögend gemacht, nicht mit einem großen Geldbankkonto oder was weiß ich, das eh nichts mehr wert, sondern das ist die Dynamis Gottes, das ist seine Vermögenskraft. Ich könnte jeden Tag darüber predigen, gell? Wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und diese Drängnisse, und da kannst du jetzt die Korintherbriefe lesen, die Leidensgeschichte des Paulus, die bewirken Gott näher, sie bewirken, dass du trotz der Drängnisse Freude hast. Die Apostel haben sich gefreut, als sie geschlagen wurden. Nicht über die Schläge, sondern weil sie gewusst haben, den wir verkünden, das muss der Richtige sein, sonst wären die nicht so empört. Gell? Gerade dieser Widerspruch hat sie doch bestätigt. Und deshalb hat das Wort im Hebräischen ja das Wort Herrlichkeit, was uns zur Herrlichkeit wird, auch den Wortinhalt von schwer oder von Schwere. Also Kavod heißt Herrlichkeit und Kavat ist das Schwere. Und damit hast du die gleiche Wortwurzel und siehst also durch Drängnis, durch Schwere, durch Druck, denk an den Diamanten, ne? Kohlenstoff, Diamant, wird Herrlichkeit gemacht. Und jetzt wollen wir als kleine Menschen wollen jetzt die Heilsgeschichte umdrehen und hätten gerne Herrlichkeit ohne Drängnis. Da musst du mal die zwei Leitern lesen, die in Römer 5 beim Paulus und die im ersten Petrusbrief, die fangen mit Drängnis an und am Ende steht die Herrlichkeit. Ohne die erste Stufe keine Herrlichkeit. Und das muss uns klar sein. Das nimmst du mit in dieser Woche, denn es gibt bestimmt irgendein Problem, wo du sagst, wozu ist das jetzt wieder gut? Ich sage das auch zu mir. Und dann weißt du, wir wachsen jetzt im Leib des Christus, werden herrlich gemacht und dazu gehört das dazu, nämlich zur Gestaltung dieses Kunstwerkes. Also sei dir bewusst, dass du ein Kunstwerk bist. Amen. Amen.